Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich würde gern zum Anfang beten. Ne? Ja, danke, Gott im Himmel, dass es dich gibt, dass es hier nicht einfach nur eine Versammlung ist, wie bei einem Verein oder weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben, sondern dass es darauf gründet, dass es dich gibt. Ich danke dir, dass ich heute ein bisschen was von deinen Gedanken weitergeben darf. Und ich danke dir aber auch, dass es nicht nur an mir hängt, sondern dass du auch schon in den Herzen gesprochen hast und heute auch, während ich rede, auch zu den Menschen sprechen wirst. Und wir heute erfahren dürfen noch mehr davon, wer du bist und dass es dich wirklich gibt, dass du lebendig bist, dass Weihnachten einen Grund hat, dass wir gestärkt nach Hause gehen können. Amen. Guten Morgen. Nochmal. Ich bin Josia, ein paar von euch kennen mich schon, vielleicht von hier hinten am Keyboard. Normalerweise sitze ich da hinten, habe ich dann nicht so ein Mikro an. Heute darf ich hier vorne stehen und die Predigt geben. Und ein paar von euch kennen mich vielleicht noch nicht, darum möchte ich mich kurz vorstellen. Wie gesagt, ich bin Josia, ich bin 22 Jahre alt. Ich habe 4 Geschwister und über den ältesten Bruder jetzt auch eine Schwagerin. Die Schwagerin und die 3 Geschwister sind heute da. Ein 4. schaut online zu. Ich freue mich drüber. Meine Geschwister erzählen mir seit einem Jahr, dass ich Stand-up-Comedy machen soll. Und ich habe mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal mit einer Predigt an und schaue, ob das landet. Und dann vielleicht kann ich nachher auch in die Stand-up-Comedy gehen. Eine ganz wichtige Sache über mich, eigentlich das Wichtigste, wenn ich mich selber vorstellen soll, ist, dass ich ein Mensch bin, der von Gott geliebt ist. Und ein Mensch, für den sich Gott interessiert und dem Gott sogar begegnet, den Gott ein Freund nennt. Das ist die wichtigste Sache für mich. Alles andere kann sich ändern. Vielleicht kommt irgendwann noch ein 5. Geschwisterchen dazu. Vielleicht sagen meine Geschwister auch irgendwann nicht mehr, dass ich Stand-up-Comedy machen soll. Vielleicht schon heute Mittag. Aber eine Sache weiß ich, dass sie sich nicht ändert und das ist, dass ich von Gott geliebt bin. Und ich muss das noch anmachen, fällt mir ein. Gut. Das ist ein bisschen zu mir. Ich habe auch eine weitere Sache über mich, ist, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammen bin. Das heißt, ich fühle mich wohl, wenn viele Leute an einem Ort zusammenkommen. Und ich habe auch die Leidenschaft entwickelt, anderen Menschen, das, was ich von Gott mitbekommen habe, dass Gott mich liebt, das an andere Menschen weiterzugeben. Da freue ich mich sehr drüber, wenn andere Menschen das auch so sehen können. Ich glaube, ich bin was Besonderes, aber ich glaube, ich bin nicht alleine besonders. Ich glaube, ihr seid auch besonders und so wie Gott mich liebt, liebt er jeden von euch auch, interessiert sich für jeden von euch genauso. Und das ist meine Leidenschaft, das weitergeben zu können. Ich habe eine Anstellung jetzt seit Oktober hier an der Libby, wo ich genau das auch machen darf, wo ich ein Sprachrohr sein darf für Gott, für die junge Menschen in der Kirche, in der Jugi und außerhalb der Kirche. Leute, wo vielleicht auch nicht in die Kirche kommen können, dass ich ein Sprachrohr sein darf, um den Menschen zu zeigen, Gott interessiert sich für dich, Gott gibt es auch wirklich und er ist eine lebendige Person, interessiert sich für dich. Und das ist auch etwas, manche von euch wissen vielleicht, dass ich jetzt auch im Dualstudium den Praxisteil hier auch auf der Livi mache. Das ist eben etwas, was ich hier auf der Livi machen darf. Ich gebe euch einen kleinen Einblick da rein, wie sowas dann aussehen kann. Außerhalb der Kirche haben wir jetzt im Dezember ein Projekt gestartet, ganz kurz einfach damit ihr euch das vorstellen könnt. Elefant im Raum haben wir das genannt. Und da haben wir einmal hier den Hauptraum, dann die letzten 2 Wochen war der belegt, dann haben wir hier so den Hauseingang daneben genutzt. Haben wir eingerichtet, mit einem alten Arbeitskollegen habe ich das gemacht. Wir haben den Raum eingerichtet mit Sitzecken, mit heißen Schokoladen, Waffeln, die wir umsonst weitergegeben haben, mit einem Plattenspieler. Einfach eingerichtet, dass sich junge Leute wohlfühlen. Und mein Herz ist, dass wenn junge Leute auch außerhalb von der Kirche, ganz viele von hier sind wahrscheinlich noch nicht in die Kirche gekommen, aber sie kommen zu uns in den Elefant im Raum. Und mein Herz ist, dass wenn sie aus dem Raum rausgehen, dass sie ein bisschen mehr verstehen und ein bisschen mehr auch ahnen können, dass sie tatsächlich wertvoll sind, dass es einen Gott gibt, der sich für sie interessiert. So kann es auch schon in der Anstellung Und jetzt habe ich aber nicht nur in der Jugi und außerhalb von der Kirche, wo ich Sprachrohr sein darf, jetzt hat der Dan mich auch gefragt, ob ich mal hier oben auf der Bühne Sprachrohr sein mag für Gott. Und da habe ich natürlich zugesagt, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und zwar mache ich das heute in Form von einer Geschichte. Ich erzähle euch eine Geschichte. Wir haben ja heute Adventszeit, den vierten Adventssonntag, da geht es ums Warten, aufs Hoffen. Hier oben seht ihr schon einen kleinen Spoiler, auf was hoffen wir, das ist der Titel der Predigt. Und in der Adventszeit geht es ums Hoffen und in der Geschichte, die ich euch heute erzähle, geht es auch genau um dieses Hoffen. Starten gleich rein. Das ist hier ist der Schauplatz von unserer Geschichte. Diese Gegend hier, die weiß markiert ist, sie heißt Galiläa. Und die Geschichte spielt sich vor ungefähr 2000 Jahren ab. Das Galiläa liegt im heutigen Israel. Und auch damals schon hat dort eine Volksgruppe gewohnt, die sich Juden genannt hat. Und die für die, wenn sie sich jetzt selber beschreiben würden, dann würden sie wahrscheinlich nicht sagen, ihre Geschwister oder was sie gerne Hobbys machen, sondern was ihnen ganz wichtig ist, ist ihre jüdische Identität, ihre Volksidentität. Das war für sie extrem wichtig. Sie haben sich durch die gemeinsame Geschichte identifiziert, durch die gemeinsamen Traditionen, die gemeinsamen Bräuche. Und sie haben tatsächlich sogar gemeinsam gehabt, was sie essen, was sie nicht essen. Und all diese Sachen waren zentriert, ähnlich wie bei mir, bei ihnen wahrscheinlich noch stärker, weil es ein ganzes Volk war. Als Volk war das zentriert um einen Gott, der sich auch für sie interessiert. Das heißt, sie haben die gleiche Annahme wie ich. Sie sind auch davon ausgegangen, wir glauben, es gibt einen Gott, der interessiert sich für uns. Und das war ihnen so wichtig, diese Traditionen, auch Traditionen zu machen, um sich diesem Gott zu widmen und in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Und jetzt gibt es aber noch was Wichtiges. Und zwar haben die Leute, 700 Jahre lang hatten sie eine sehr schwere Geschichte. Und zwar vor 700 Jahren, da hatten sie auch schon diese Volksidentität und dann ist was Schwieriges passiert. Die Assyrer, das ist ein Großreich, sind eingefallen vom Norden und sind in dieses Gebiet durch Galiläa, durch den weiß markierten Gebiet sind sie eingefallen, ist ins ganze Land dort und haben natürlich gemacht, was im Krieg passiert, Leute ausgebeutet, deportiert. Und es war natürlich sehr schrecklich und für die Juden kam ja dann noch dazu, dass sie jetzt einen Konflikt hatten, weil sie dachten, wir haben einen Gott, der kümmert sich um uns, dem sind wir wichtig. Und jetzt auf der anderen Seite fällt hier ein befeindetes Reich in uns ein. Und irgendwie sieht es nicht so aus, dass wir jetzt einen mächtigen Gott haben, sondern die haben ganz andere Götter, haben andere Traditionen, haben andere Sprache sogar. Und warum sind die jetzt mächtiger als wir? Und dann hat sich tatsächlich 700 Jahre lang wenig geändert. Das Großreich hat sich geändert, aber sie waren dann immer von einem Reich besetzt. Also es kam nie wieder die Zeit, oder in diesen letzten 700 Jahren, dort, wo wir in der Geschichte einsteigen, kam nicht mehr die Zeit, dass sie einfach ganz frei waren, sich selbst regieren konnten und in dem auch die Macht von Gott sehen würden. Nee, es haben sich ein Großreich nach dem anderen hat sich abgewechselt. Und jetzt, im Stand jetzt, wo wir einsteigen in der Geschichte, waren es die Römer. Die Römer waren ein bisschen besser. Die haben jetzt nicht so unterdrückerisch geherrscht. Die wollten einfach, dass Ruhe ist und die wollten Geld. Also die wollten einfach Ruhe und Geld steuern und haben dann dafür, für die Ruhe, haben sie ein paar administrative Posten eingesetzt und für die Steuern haben sie Steuereinnehmer eingesetzt. Die haben gesagt, ihr dürft gerne eure Tradition weitermachen, solange ihr keinen Krawall macht, keine Revolution startet und uns unsere Steuern gibt, unsere hohen Steuern, dann dürft ihr das gern machen. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen besser als die Assyrer, aber natürlich immer noch keine einfache Zeit. So, jetzt sehen die Aufmerksamen von euch, dass wir hier oben noch eine Schriftrolle haben. Was es mit der auf sich hat, sehen wir gleich. Und zwar 700 Jahre vorher, erinnert euch, sind die Assyrer eingefallen, da gab es diesen Schock für die Juden. Und da gab es einen Mann, der konnte es auch nicht verstehen, der hat dann Gott gefragt, okay, Gott, wenn du uns wirklich wichtig bist, warum kommen jetzt das andere Volk, wo wir glauben, dass ihr Gott sogar tot ist, und die kommen rein und sind mächtiger als wir, wie kann das passieren? Und dann hat er etwas aufs Herz bekommen, wo er aufgeschrieben hat, eine Zusage von Gott, die lesen wir. Die haben wir immer noch, steht in Jesaja 9, Vers 1 bis 2 und 5 gleich noch, und ich lese sie mal vor. Er hat gehört, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk. Israel ist das Land, wo die Juden gelebt haben, wo auch Galiläa dann drin war. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Dann haben sich natürlich die Leute angefangen, Gedanken zu machen. Man kannte den Text dann bei den Juden und dann haben sie sich angefangen, Gedanken zu machen. Oh, das hört sich ja richtig gut an. Du machst Israel wieder zu einem großen Volk. Das heißt, Assyrer sind weg. Sie jubeln wie nach einem Sieg. Das heißt, die sind weg, weil es davor einen Sieg gibt. Könnte man so denken. Dann haben sie eben den Text gehabt. Dann geht es weiter. Der Mann, Jesaja ist, heißt der Mann, der hat noch weitere Sachen gehört über das, wie das Ganze passiert. So hat er gehört, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Das ist natürlich eine große Ansage, wenn draußen gerade die Assyrer deine letzte Kuh geklaut haben und jetzt hörst du sowas, ist wahrscheinlich schwer anzunehmen. Und weil diese Identität aber so stark war von dem Volk, haben die es tatsächlich zu Herzen genommen. Die haben gesagt, okay, ich glaube, das könnte was sein, dass da tatsächlich mal wieder eine gute Zeit kommt für uns, dass wir was haben, auf das wir hoffen können. Sie haben angefangen zu hoffen. Dann habe ich euch vorher schon erzählt, 700 Jahre ist wenig passiert. Ein Reich hat sich mit dem anderen abgewechselt. Und man sah erstmal noch nichts von einem wunderbaren Ratgeber, irgendwie einem König, der jetzt schlau Strategie entwerfen wird. Oder ein Friedefürst, Friede war nicht da, also die hohen Steuern könnte man jetzt auch nicht als Friede bezeichnen. Und einen starken Gott, der war sowieso schon lang weg. Und das ist die Ausgangslage von unserer Geschichte, da steigen wir ein. Das heißt, der Schauplatz ist hier Galiläa mit 700 Jahren schwerer Geschichte und diesem Hoffnungstext, der im Kontrast dazu steht, der Hoffnung zeigt, inmitten der Dunkelheit, und bei dem es immer schwieriger wird, an den zu glauben. Nach erst 100 Jahren, dann 200 Jahre, 300, 700 Jahre, wo es nicht so aussieht, wie die Leute sich gehofft haben in dem Text. Gut, jede Geschichte braucht jetzt auch Charaktere. Die stelle ich euch vor. Der erste Charakter ist der Levi hier. Der Levi ist auch jüdisch. Das heißt, er hat sich auch über diese Volksidentität identifiziert, oder? Er wusste, ich gehöre zu den Juden, wir haben eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Abstammung, wir haben einen gemeinsamen Gott, auf den wir hoffen, wir haben gemeinsame Traditionen und wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Wir haben diesen Hoffnungstext, wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Das heißt, er hat sich auch zu dieser Zeit vom Hoffen dazugezählt. Und jetzt seht ihr hier unten aber, sind kleine Geldbeutel. Der Levi war auch Steuereintreiber. Er wusste, dass wenn er eine gute Zukunft haben will, eine gute finanzielle Grundlage, dann muss er eine Sache machen mit den Römern. Und hat dann bei seinen Mitmenschen quasi, seinen Nachbarn, die Steuern eingetrieben, hat sich dadurch natürlich sehr unbeliebt gemacht. Und er hatte jetzt ein Dilemma, weil einerseits fühlt er sich zugehörig zu den Juden, da möchte er gern zugehörig sein. Andererseits die anderen, die tatsächlichen Juden, die stoßen ihn aus. Die sagen, du bist ein Verräter, du machst Steuereintreiber, du hast ein bisschen unseren Gott verraten und unsere Tradition und so. Und er ist in einem Dilemma. Er wünscht sich so, dass er dazugehören kann und dass er auch Teil von dieser Hoffnung haben darf. Und gleichzeitig denkt er, okay, wenn jetzt tatsächlich dieser Herrscher kommt, vielleicht kriege ich dann auf den Deckel. Also der Hoffnungstext, der ist, glaube ich, für mich gar kein Hoffnungstext, weil der sagt mir dann bestimmt auch, dass ich aufhören soll, Steuern einzutreiben. Und der schimpft mich bestimmt auch. Der sagt, weißt du was, du kommst gleich mit den Römern auch weg ins Mittelmeer oder zurück nach Rom. Geh dahin, aber hier gehörst du bestimmt nicht hin. Also für den war der Hoffnungstext nicht so stark. Er hat sich gefragt, auf was? Auf was soll er hoffen? Auf was soll Levi hoffen? Das ist der erste Charakter. Zweite Charakter ist die Salome. Auch sie ist jüdisch. Sie ist keine Steuereintreiberin, das heißt, da hat sie schon mal einen Vorteil. Aber sie hat, leidet seit 12 Jahren unter chronischen Blutungen. In der jüdischen Tradition ist eine Frau in der Zeit von ihren Blutungen ausgeschlossen von den Bräuchen und ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Und jeden, den sie anfasst, ist auch ausgeschlossen. Das heißt, da kommt noch was dazu, wenn du jetzt mit mir zusammen bist oder wenn jetzt jemand mit der Salome zusammen ist, dann hat sie ein Problem, weil sie kann dich nicht anfassen, sonst hast du auch ein Problem. Und sie wünscht sich natürlich, wie gesagt, sie ist jüdisch, sie möchte gerne dabei sein. Für die Juden war das damals so wichtig, diese gemeinsame Gemeinschaft zu haben. Drum hat sie alles probiert, was sie kann. Sie hat all ihr Geld ausgegeben für Ärzte und kein Arzt konnte ihr helfen. Seit 12 Jahren, also nicht die normalen Monatsblutungen, sondern seit 12 Jahren wirklich chronische Blutungen, sodass dass es ihr nicht möglich ist, teilzunehmen an den Traditionen und an der Gesellschaft. Und jetzt obendrauf hat sie noch kein Geld mehr, weil sie alles ausgegeben hat für die Ärzte, die ihr nicht helfen konnten. Und sie fühlt sich auch sehr ausgestoßen. Sie fühlt sich auch sehr einsam. Sie denkt sich, ja, vielleicht kommt dieser Herrscher irgendwann mal. Aber für mich ist der Hoffnungstext eigentlich auch kein Hoffnungstext, weil mich wird er ja nicht beachten. Ich darf ja gar nicht dabei sein, weil wenn er mit mir zusammen wäre und ich ihn dann aus Versehen berühre, ist er auch ausgestoßen. Das heißt, sie denkt, okay, ja, vielleicht die anderen, die im Tempel, die in der Kirche, die haben eine Hoffnung, ich nicht. Sie hat da auch ein Dilemma, sie fragt sich, auf was soll sie hoffen. Dritter Charakter, der Flavius, er ist nicht jüdisch, er ist römisch. Er ist einer von den administrativen Posten in Rom, hat ein großes Anwesen, er schaut, dass die Juden keinen Krawall machen. Und ein Diener von ihm regelt in der Zeit sein Anwesen, schaut, dass im Haushalt alles klappt, dass mit den anderen Dienern alles klappt. Und jetzt ist etwas passiert, sein Diener ist schwer krank geworden. Der Diener lag ihm auch sehr schwer am Herzen. Und auch er hat jetzt ein Dilemma. Vielleicht könnte man argumentieren, nicht so groß wie das von den anderen, aber auch er hat ein Dilemma. Sein Diener ist krank, das gefährdet auch seinen Haushalt und seine Position. Und er denkt sich, er kennt diesen Text auch von den Juden und er denkt sich, ja, auf mich trifft er natürlich sowieso nicht zu, weil das ist eigentlich eher ein Schreckenstext für mich. Wenn der Herrscher nämlich kommt, dann vertreibt er mich erstmal. Wenn ich Glück habe, werde ich vertrieben. Wenn ich Pech habe, werde ich gefoltert, umgebracht und meine ganzen Diener mit mir. Das heißt, auch er fragt sich, auf was soll er hoffen? Hier haben wir einen vierten Charakter, einen Mann, der auch zu der Zeit wie Levi, Salome und Flavius gelebt hat. Und von ihm hat sich sehr schnell rumgesprochen, dass er ein sehr spezieller Mann ist. Und Menschen haben tatsächlich sogar gesagt, dass er die Erfüllung von diesem Hoffnungstext sein könnte. Sie haben sogar behauptet, in dem Text steht ja starker Gott, eine göttliche Eigenschaft. Sie haben behauptet, Gott ist Mensch geworden und begegnet den Menschen jetzt als wunderbarer Ratgeber und als starker Gott, als ewiger Vater und als Friedefürst. Und das spricht sich natürlich auch bei unseren drei Charakteren rum. Die hören alle von diesem Mann und denken sich, okay, interessant. Der Levi denkt sich, sollte ich es mal probieren vielleicht, den zu suchen, aber vielleicht lieber nicht, weil wie gesagt, der schimpft mich dann einfach, dass ich hier Steuern einnehme und sein Volk das ganze Geld aus der Tasche ziehe. Und die Salome denkt sich, ich könnte ihn vielleicht suchen, aber er wird mich wahrscheinlich gar nicht bemerken. Und wenn ich probiere, an ihn ranzukommen, dann wird er mir vielleicht auch ausweichen, damit ich ihn nicht unrein mache und dass er dann nicht selber aus der Kirche ausgeschlossen ist. Und beim Flavius ist ja natürlich auch klar, kann der auf diesen Mann hoffen, der sollte ihm lieber aus dem Weg gehen, nicht, dass nicht nur sein Diener schwer krank ist, sondern er gleich auch noch mit dazu. Und es spricht sich aber rum, dass dieser Mann tatsächlich auf ganz andere Weise den Menschen begegnet ist, als sie sich vorgestellt haben. Also die Menschen haben vorgestellt, da kommt jetzt so ein Herrscher und der bringt erstmal, kehrt alle Römer raus Und dann errichtet er da so seinen fetten Palast und dann regiert er wieder. Das hat er aber gar nicht gemacht, sondern er ist den Menschen persönlich begegnet. Es hat sich auch rumgesprochen, dass er sogar Krankheiten heilen konnte, dass er auch mit Außenseitern zusammen war. Es hat sich bei diesen drei Charakteren auch rumgesprochen. Und auch beim Levi. Levi ist dem Mann begegnet und der Mann hat sich auch beim Levi ganz anders gezeigt. Er hat ihn nicht geschimpft, sondern der Levi ist ihm begegnet und hat sogar gesagt, hey, ich würde gern bei dir zum Mittagessen kommen nach Hause und deine Freunde darfst du auch mitbringen. Und war mit dem Levi bei ihm daheim, hat er mit ihm gegessen, mit den Freunden, mit anderen Steuereinnehmern und hat die Steuereinnehmer sogar vor den religiösen Leuten verteidigt. Die religiösen Leute haben sich da furchtbar drüber aufgeregt, dass der Mann bei denen im Haus ist. Und er hat sie verteidigt. Er hat gesagt, ich möchte gerne bei denen dabei sein. Es sind genau die, die einen Friedefürst brauchen. Es sind genau diese Menschen, die einen wunderbaren Ratgeber brauchen. Bei denen möchte ich dabei sein. Ich möchte nicht einfach nur einen Palast aufbauen irgendwo, sondern um die geht's mir. Und der Levi hat es gespürt, als der Mann mit ihm zusammen war. Er hat gespürt, dieser Mann bedeutet für mich nicht Ärger, sondern er bedeutet für mich tatsächlich Friedefürst. Er ist in mein Haus gekommen, hat Friede mit in den Raum gebracht, hat mir Identität gegeben, hat mich wieder angenommen, so wie ich bin, selbst als Steuereinnehmer. Salome hat auch von diesem Mann gehört. Und Salome hatte aber auch ein bisschen Angst. Sie dachte sich, okay, ich habe gehört, der kann auch Kranke heilen. Das wäre super schön. Ja, und dann hat sie gehört, er ist bei ihr im Dorf auf dem Marktplatz, große Menge. Sie schleicht sich von hinten an ihn ran und denkt, okay, vielleicht einfach, wenn ich ihn berühre, dann werde ich vielleicht gesund. Sie probiert es, sie berührt ihn. Das ist natürlich auch ein großes Risiko. Wir haben gehört vorher, wenn sie ihn berührt, könnte es sein, dass er unrein ist, dann selber ausgeschlossen wird. Sie traut sich trotzdem, sie berührt ihn, sie wird gesund und er dreht sich um, schaut zu ihr. Und jetzt hat sie Angst, weil sie denkt sich, oh, was sagt der Mann mir jetzt? Schimpft er mich, dass ich ihn angefasst habe? Sagt er, du gehörst hier nicht dazu. 12 Jahre haben dir schon gezeigt, dass du einfach keine bist, die bei den Traditionen dabei bist. Du bist nicht eine, die bei der Gesellschaft dabei ist, das ist alles in ihrem Kopf abgegangen. Aber dieser Mann dreht sich um und schimpft sie nicht, sondern er sagt 2 Sachen zu ihr. Er nennt sie Tochter. Er spricht zu ihr mit so viel Nähe. Er sagt nicht einfach Frau oder Salome, sondern er nennt sie tatsächlich Tochter. Er zeigt sich ihr als ewig Vater und sagt ihr, ich bin stolz auf dich, auf deine Hoffnung, dass du tatsächlich gehofft hast, dass wenn du mich anfasst, dass du dann geheilt wirst. Er gibt ihr die Identität wieder zurück, er begegnet ihr als Ewigvater. Der Flavius hört auch davon, dass dieser Mann Kranke heilen kann. Und er denkt dann natürlich gleich an seinen Diener. Er überlegt sich, okay, könnte ich vielleicht auf den Mann hoffen? Ist ein bisschen kritisch, weil ich bin Römer. Nicht, dass ich dann noch Ärger kriege oder der vielleicht sein Reich jetzt gleich bei mir anfangen will mit seinem Reich aufbauen. Und mir gleich an die Kehle geht. Er wagt es trotzdem, er geht zu dem Mann hin, erzählt ihm von seiner Situation, von dem Diener daheim und sagt ihm sogar, ich bin es nicht wert, dass du zu mir nach Hause kommst, aber ich hoffe drauf, ich glaube, dass du so mächtig bist, dass du auch einfach von hier ein Wort sprechen kannst und dann ist mein Diener daheim. Und der Mann begegnet ihm als starker Gott. Er begegnet ihm als jemand, der Menschen heilen kann. Tatsächlich tut er es, er spricht das Wort, der Diener ist daheim gesund, er sagt ihm, Flavius, wenn du nach Hause kommst, dein Diener ist gesund, er ist wieder ganz bei Kraft und begegnet ihm eben nicht mit dem Schwert, sondern begegnet ihm tatsächlich auch als Friedefürst und als starker Gott. Das heißt, diesen Hoffnungstext, den wir auch an Weihnachten oft lesen, von einem Kind, das geboren wird und das man wunderbarer Ratgeber nennt, und Friedefürst und ewig Vater und starker Gott, diese drei Menschen können bezeugen, dass das tatsächlich handfest ist, dass man sich darauf verlassen kann, wenn man darauf hofft. Das zahlt sich aus. Wir haben jetzt noch hier einen vierten Charakter. Dieser Charakter lebt in der heutigen Zeit, nicht in Galiläa, das heißt, wir sind jetzt fertig mit damals, und er lebt in Deutschland und er ist sehr gerne mit Menschen zusammen. Er hat große Freude, wenn Leute zusammenkommen. Und er hat auch von diesem Gott gehört, jetzt nicht mehr als Mensch, sondern als Gott, der einmal als Mensch auf der Erde war und jetzt immer noch als Gott um uns herum ist, auch als Gott bei uns im Herzen sein kann. Und er fragt sich, oh, auf den will ich hoffen, auf diesen Gott. Und er hat die Leidenschaft, ein Sprachrohr zu sein für andere Menschen. Aber auch diese Person, dieser Typ hier hat ein Dilemma. Und zwar passiert es sehr oft, dass er seine eigenen Erwartungen an sich selber enttäuscht. Er hat hohe Erwartungen an sich selber, er enttäuscht sie oft, ist dann selber enttäuscht von sich und er denkt sich, wenn ich enttäuscht von mir bin, dann müssen andere Menschen noch bestimmt genauso enttäuscht von mir sein und Gott sowieso, weil der Gott, der weiß ja noch viel mehr, was bei mir los ist als andere Menschen. Wahrscheinlich sogar noch mehr als ich selber. Das heißt, er hat auch ein bisschen Furcht manchmal oder ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst, ein bisschen ungesunden Respekt und denkt sich, mir passieren viel zu viele Niederlagen, viel mehr als Siege. Ich enttäusche meine eigenen Erwartungen viel zu oft. Und vielleicht kann ich irgendwann mal ein Sprachrohr sein, aber ganz bestimmt noch nicht jetzt. Und er denkt sich, am besten erzähle ich anderen Menschen und auch Gott, am besten erzähle ich denen gar nicht von meinen Niederlagen, sondern probiere die irgendwie zu verstecken und schaue, dass Menschen mir nicht nahe kommen, sondern von da drüben. Seht ihr bloß hier meine Kette oder mein einfach schönes Auftreten, sobald ihr näher kommt, seht ihr vielleicht an meine Niederlagen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. So denkt er sich und auch er fragt sich, okay, auf was kann ich hoffen? Er wundert sich auch, dass man ihm vertrauen würde, eine Predigt zu halten, ne? Und fragt sich, auweia, jetzt sagt man mir, jetzt mutet man mir das zu, aber die Leute wissen ja gar nicht, was ich so für Niederlagen habe. Die wissen ja gar nicht, was ich noch alles für Dunkelheit dabei hätte. Und er fragt sich, oh, und der Gott, der sieht es ja auch, vor dem kann ich es auf gar keinen Fall verheimlichen. Und dann fängt er auch an, über diesen Gott nachzudenken und denkt sich, kann ich auf den hoffen? Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn der zu mir kommt, wenn der mir begegnet, wenn ich mich öffne zu dem, dann schimpft er mich erstmal über meine ganzen Niederlagen. Dann sagt er, die ganzen Niederlagen, die du gesehen hast, stimmen. Und dann übrigens, hier sind auch noch mal 3 weitere, die hast du vergessen. Die sind auch noch da. Und das will der Typ gar nicht. Tom hat da ein bisschen Respekt. Auweia, soll ich mich wirklich dieser Hoffnung stellen? Soll ich, ist ja auch was Verletzliches zu hoffen, wenn ich eine Erwartung an diesen Gott habe und mich öffne, das ist was Verletzliches, dann mache ich mich verletzlich. Und er wagt es trotzdem immer wieder und geht ins Gebet, vertraut sich auch anderen Menschen an, wo er sieht, okay, das andere Sprachrohre von Gott, auch hier in der Gemeinde, bei meinen Geschwistern, andere Sprachrohre von Gott, wo ich merke, Gott benutzt diese Menschen als Sprachrohre und vertraut sich im Gebet an Gott an, vertraut sich diesen Menschen an und merkt, oh warte, wie bei den Israeliten, der Gott, der begegnet mir ganz anders, als ich gedacht habe. Ich kann tatsächlich auf den hoffen. Der begegnet mir nicht als einer, der mich korrigiert und der mich schimpft, sondern der begegnet mir tatsächlich als jemand, der mich stärkt, der meine Niederlagen kennt und in den Niederlagen sagt, ich möchte, dass du in der Levi ein Sprachrohr bist für mich. Ich möchte, dass du in der Jugi Teil bist. Ich möchte, dass du mit jungen Menschen draußen redest. Und da kommt es nicht darauf an, dass du alles gut kannst, sondern es kommt darauf an, dass ich dein Begleiter bin und dass du mich dabei hast. Und der Charakter hier ist total gestärkt und er liest sich auch wieder diesen Text durch, den die Israeliten damals hatten. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und dieser Charakter erlebt, dass der Mann, dieser Gott, dass man auf ihn hoffen kann, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass er wirklich lebt und dass er ihm auch ganz oft in seiner Arbeit als wunderbarer Ratgeber begegnet. Er sagt nicht, deine Niederlagen böse, böse, sondern deine Niederlagen und hier ist mein Rat. Ich möchte dein Freund sein, ich möchte dich begleiten und hier kannst du mit diesen Niederlagen umgehen, hier kannst du mit deinen Herausforderungen umgehen, hier kannst du mit deinen Dilemmas umgehen. Und in der Adventszeit ist es auch ein Vers, der oft auftaucht. Und da besinnen wir uns wieder darauf, dass es auf diesen Gott, auf den man tatsächlich hoffen kann. Und das ist auch etwas, wo ich mir wünsche für euch, dass ihr da heute wieder darauf hingewiesen werdet. Auf was sollt ihr hoffen? Ihr habt tatsächlich was zum Hoffen. Adventszeit ist nicht einfach nur eine Wartezeit, dass man die vierte Kerze anzünden kann, sondern Adventszeit ist eine Zeit, wo wir wieder daran erinnert werden, ja, auf den Gott, auf den kann man hoffen. Der Gott zeigt sich als starker Gott, er zeigt sich als Friedefürst, er zeigt sich auch noch als mehr Sachen hier. Vielleicht könnt ihr euch auch fragen, braucht ihr vielleicht einen wunderbaren Ratgeber? Oder braucht ihr lieber einen Vater? Braucht ihr vielleicht jemanden, der euch wieder eure Identität zuspricht, wo ihr nichts leisten müsst, sondern einfach mal sein dürft als Sohn und Tochter? Oder vielleicht braucht ihr einen Friedefürst? Oder ihr braucht auch einen starken Gott? Vielleicht braucht ihr ein Wunder? Und ich möchte euch heute wieder daran erinnern, dass dieser Gott tatsächlich, der lebt. Auf den kann man sich verlassen, auf den kann man hoffen. Und es ist meine Ermutigung auch an euch, euch ein Beispiel zu nehmen, an Levi, an Salome, an Flavius und am vierten Charakter, er heißt Josia, für die, wo es vielleicht schon erratet haben, an diesen Charakteren ein Beispiel zu nehmen, weil sie waren nicht perfekt, sie hatten alle große Dilemmas, sie sind auch mit manchen Sachen nicht auf die Reihe gekommen. Manche Sachen konnten sie alleine gar nicht lösen. Und eine Sache, die sie aber gemacht haben, ist, sie haben es gewagt zu hoffen, diesem Gott zu begegnen, sich darauf einzulassen. Und es hat sich ausgezahlt. Er ist ihnen begegnet als wunderbarer Ratgeber, als starker Gott, als Friedefürst. Ja, ich möchte euch ermutigen, jetzt in der Adventszeit, auch über Weihnachten, während ihr natürlich die Geschenke, die Bräuche mitmacht, die Zeit mit der Familie habt, nehmt euch auch Zeit und schaut wieder darauf, besinnt euch wieder darauf, wo kann ich auf diesen Gott hoffen, wo darf ich mich auch verletzlich zeigen, diesem Gott, und wo wird sich diese Hoffnung dann auch auszahlen. Die Band darf gerne hochkommen. Ja, ich möchte euch einladen, auch während dem Lobpreis euer Herz zu öffnen. Es gibt natürlich auch das Angebot, das im Gebet zu machen. Wenn es euch hilft, mit anderen Menschen zu tun, könnt ihr die Menschen links oder rechts von euch fragen. Oder sonst gibt es das Gebetsteam in den grünen Schals, die beten auch sehr gerne mit euch. Ich glaube, sie sind beim Büchertisch hinten. Da dürft ihr auch gerne dazukommen. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch beten. Ja, danke Gott, dass du mir vertraust, dass diese gute Nachricht mit der Begegnung mit dir tatsächlich heißt, dass ich meine Niederlagen nicht erst alle verstecken muss oder alles lösen muss und dann dir begegnen kann, sondern dass du mir in meinen Niederlagen und in meinen Dilemmas begegnest und mich an der Hand nimmst und dich mir zeigst als wunderbaren Ratgeber. Und ich bitte dich auch für die Menschen hier im Saal, die dich vielleicht schon eine Weile lang nicht mehr erlebt haben und sich auch fragen, gibt es dich wirklich noch? Kann ich auf dich hoffen? Auf was soll ich hoffen? Ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, dass du ihnen Mut machst, dass sie sich tatsächlich öffnen können, dass du ihnen auch zeigst, wo sie sich öffnen können, in welcher Form, ob es im Gebet ist oder mit einem Freund, mit dem Pastor oder mit der Familie, mit Personen vom Vertrauen, dass sie sich öffnen können. Und ich danke dir besonders dafür, dass ich weiß, dass wenn sie sich öffnen, dass sich dann herausstellen wird, dass du uns begegnest, dass du dich für uns interessierst, dass du nicht nur mich liebst, sondern auch jeden in diesem Raum und dass man sich darauf verlassen kann. Amen.